Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Natürlich freue ich mich, wenn von den anwesenden Mitgliedern über 70% mir weiterhin ihr Vertrauen aussprechen. Und trotzdem muss man die anderen 30% auch kritisch und ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen, dass es weniger werden als 30%. Ganz klar,
das
ist Anspruch.
Das war die zugegeben etwas erschöpft klingende Stimme des Präsidenten Klaus Vogt nach 8,5 Stunden Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag. Und ganz ehrlich, ich kann euch jetzt schon versprechen, arg viel besser ist es um seine Situation nicht bestellt, denn diese Mitgliederversammlung hat Nachwirkungen. Über die werden wir sprechen im Verlauf dieser Sendung. Und ich werde darüber sprechen mit dem Felix Mahler aus unserem Mein VfB-Team. Felix, grüß dich erstmal.
Hi, danke für die Einladung hier.
Ja, wird auch mal Zeit. Ja, du bist jetzt hier schon lange, lange eine feste Konstante. Lieferst auch immer die Rückblicke bzw. Ausblicke, die ein bisschen zahlendatenbasiert sind, seit einiger Zeit für unsere Sendung. Und jetzt wird es mal Zeit, dass du hier Raum und Fläche bekommst. Mach mal es doch mal einfach. Ich kenne dich, aber unsere Hörer kennen dich vielleicht noch nicht so gut. Erzähl mal ein paar Dinge und sag, was du sonst noch so machst.
Ja, gerne, gerne. Ich bin Felix, mache schon, vielleicht kenne ich darüber auch schon ein paar Leute, seit 2016 grob einen eigenen YouTube-Kanal auch zum VfB Stuttgart. Ich sag mal, professioneller oder auch in der Menge öfter seit 2019, 2020 grob. Ab da kam auch so ein bisschen Zuwachs, was Abonnenten und Reichweite angeht. Jetzt sind wir mittlerweile bei knapp über 8000 und kam hier in die schöne Gruppe mit meinen VfB und Co. über ein Praktikum. Also ich mache das Ganze, was wir hier auch machen, studiummäßig Journalismus, nur noch die Hürde Bachelor zu nehmen für mich. Und ja, bin dann ins Praktikum gekommen 2021, 2022 für 6 Monate. Und dann anschließend hier die Werkstättenstelle bei euch, seit letztem Jahr Oktober dann, ja.
Du darfst den YouTube-Kanal ruhig nennen.
Noch Namen noch gar nicht genannt. AFM-VfB heißt das Ding. Es hieß eigentlich immer mal AFM, aber irgendwann kam die Änderung bei YouTube, dass man auch einen zweiten Namen braucht. Da habe ich diesen -VfB gemacht. Und mittlerweile braucht man den, glaube ich, gar nicht mehr. Also dieses -VfB war eigentlich gar nicht notwendig, aber jetzt heißt es so ein bisschen sperrig.
Sehr gut. Und wir haben schon mal eine Folge zusammen aufgenommen. Da war der Christian mit an Bord. Damals, da ging es um FIFA, war es 22 oder 23? Weiß gar nicht mehr.
Das war dann 2021, also war es 22. Ja.
Jedenfalls ein Spiel, das die jungen Leute gerne noch spielen, wovon du deutlich mehr Plan hast als wir zwei alten Säcke. Übrigens an dieser Stelle, falls ihr es hört, herzliche Grüße nach Kroatien. Komm mal endlich wieder hier rum. Christian, wird Zeit. Ja? Der wird nie wieder 5 Wochen Urlaub am Stück kriegen. Das ist eine absolute Frechheit. Das können wir nicht nochmal machen. Gut, Mitgliederversammlung. Ich war dort den ganzen Sonntag. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer da draußen hat unsere Live-Berichterstattung mitverfolgt oder generell unsere Berichterstattung rund um dieses Event. Es gab sie auf Instagram, es gab sie auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de und es gab sie natürlich auch in der Mein VfB-App. So, wo fangen wir an, Felix?
Ja, gute Frage.
Also ich würde es mal so rum versuchen. Es gab natürlich ja im Vorfeld jede Menge Themen. Na, wir hatten ja auch letzte Woche, für alle, die die Folge letzte Woche gehört haben, die 255, wir hatten auch letzte Woche natürlich einen Part dabei, haben mit dem Rainer Wenninger gesprochen, dem Vorsitzenden der Satzungskommission, aber auch des Vereinsbeirats, haben natürlich Klaus Vogt im Interview gehabt, haben ihn hier eingespielt mit einem Part. Es gab jede Menge Satzungsänderungsanträge von zwei Initiativen. Es gab eine Privatperson, die Klaus Vogt abwählen wollte. Es gab eine Initiative, die Klaus Vogt abwählen wollte. Es gab Abwahlanträge gegen die Vereinsbeiräte Bühler und Schlecht. Und unterm Strich kann man jetzt auch mit 1-2 Tagen Abstand sagen, es war eigentlich sehr viel Wirbel im Vorfeld. Tatsächlich Hand und Habhaftes gab es dann eigentlich während dieses Sonntags nicht. Ja, es war eine sehr, sehr zähe Partie. Durch viele, viele Redebeiträge hat sich das alles sehr lange gezogen. 8,5 Stunden oder 8:20 Stunden haben wir, glaube ich, mitgestoppt. Und am Ende wurde der Präsident im Amt bestätigt, deutlich. Die Vereinsbeiräte wurden deutlich in ihren Ämtern bestätigt. Und im Großen und Ganzen sind eigentlich alle Satzungsänderungsanträge so, wie sie geplant waren, eigentlich nicht durchgekommen. Das gilt für die der Verein selbst eingebracht hat, über die Satzungskommission, aber auch die eben von von außen, aus der Mitgliedschaft sozusagen, eingereicht wurden, ja. Und das, ja, bei mir bleibt so ein ambivalentes Verhältnis, oder also der Rückblick ist irgendwie ja, schwierig. Wie war denn dein Gefühl von außen? Du hast das Ganze ja quasi verfolgt auch, nehme ich an.
Ja, auch in euren Live-Tickern, ganz klar. Nee, also ich habe das am Freitag noch in unserem schönen Reel zum Podcast noch als große Mitgliederversammlung am Sonntag angekündigt, dass nie Ruhe reinkommt beim VfB. Und dann war die dann doch über den Verlauf her verhältnismäßig ruhig, würde ich sagen. Also da ist nicht so viel passiert, also nichts Dramatisches. Wir hatten auch schon überlegt, was passiert, wenn Vogt abgewählt wird, könnte das passieren. Und wahrscheinlich das mit Interessanteste erst nach der Pressekonferenz, nach der Mitgliederversammlung dann passiert. Die ganzen Nachwehen, die da jetzt noch leidigerweise dazu kamen, aber sonst hat sich das Ding irgendwie 8 Stunden gezogen. Am Ende ist mehr oder minder alles gleich geblieben. Ich habe es ja vor der Aufnahme gesagt, ich bin nicht so tief drin in der Vereinspolitik, aber trotzdem hatte man irgendwie so eine Hab-Acht-Stellung, ob da jetzt irgendwas passiert, weil wenn Präsident abgewählt würde oder er zurückgetreten wäre aufgrund einem Ergebnis, das ihn nicht abgewählt hätte, aber dass er für so schlecht empfunden hätte, dass er selber gegangen wäre, weil er das Gefühl hatte, nicht mehr den Rückhalt zu haben im Verein, aber dem war dann nicht so. Ich glaube, 30%, die ihn da hätten rauswählen wollen, sind auch nicht zu unterschätzen, aber 70% ist dann doch schon ein recht klares Ergebnis.
Das ist tatsächlich so, ja, und es stimmt, was du quasi von außen auch gefühlt hast, man war sehr bestrebt, ein einheitliches Bild abzugeben. Ja, deswegen sind die Vorfälle, die es dann gab, oder der Vorfall, den es gab, zu denen kommen wir nachher noch, dann auch ja, so stark irgendwo fallen die jetzt ins Gewicht mit ein paar Stunden Abstand. Ja. Das war tatsächlich auffällig, dass versucht wurde, Einigkeit zu demonstrieren. Ja, quer durch alle Gremien, bei allen Auftritten. Auch der Alex Werle, der Vorstandsvorsitzende, hat ja in seiner Rede darauf abgehoben und das auch demonstriert. Und ich glaube, da passt gerade wirklich kaum ein Blatt Papier dazwischen, also zwischen EV und AG. Das war ja lange Zeit auch nicht so. Da hat man in den letzten Jahren oder Monaten, muss man sagen, schon alles Mögliche versucht, um da einen Schritt nach vorne zu kommen. Das wird ja auch wirklich bei jeder Gelegenheit, nicht nur jetzt am Sonntag, sondern auch die letzten Wochen und Monate zurückblickend, immer wieder von beiden Seiten betont, wie gut das da alles wäre, wie gut dieses Zusammenspiel EVAG wäre. Erst letzte Woche hat es Klaus Vogt nochmal betont hier in unserer Sendung. Und das war auch am Sonntag zu spüren. Werle insgesamt fand ich die stärkste Rede von allen, die aufgetreten sind. Der hat rhetorisch einfach Talent, muss man sagen. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Auch Vogt hat eine emotionale Rede, eine kämpferische Rede gehalten. Eine, die auch im Endeffekt erstmal seine Dinge, die er erreicht hat oder hatte, die er erreicht hat in den letzten, in seiner Amtszeit nach vorne gestellt, aber eben auch klar Bezug genommen auf diese ewigen Querelen und Heckenschützen und Sebastian Müller und Blogbeitrag hier und also es war alles ein relativ wilder Ritt und durch die Abstimmungsergebnisse war dann zumindest vordergründig ein Eindruck entstanden, der das erstmal bestätigt hat, unterstrichen hat. Das erklärt auch, warum Alex Werle, den wir jetzt gleich hören, im Einspieler, so ein Statement abgegeben hat.
Es war ein langer Nachmittag, würde ich mal sagen, der in den Abend reinging, wie erwartet. Ich finde es gut, dass wir jetzt hoffentlich Ruhe und dann auch Kontinuität in den Club bringen. Ich denke, wir haben in den Redebeiträgen auch schon skizziert, wie wir, also welche Schwerpunkte wir haben, wie wir aufgestellt sind, wie wir hier arbeiten. Und ich glaube, es war auch wichtig, heute auch mal aus selbstkritisch Bilanz zu ziehen. Das nach 2 Jahren, sagen wir mal nach letztes Jahr und dieses Jahr dann eben, zweimal Abstiegskampf, da kann man ja auch nicht einfach so tun, als ob alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, wir haben auch aufgezeigt, welche Stellschrauben wir, sag ich jetzt mal, gedreht haben und noch drehen werden, um auch wieder neben der Ruhe und hoffentlich der Kontinuität dann auch Erfolge erzielen können. Ne? Und ich denke, das wurde auch so aufgenommen.
Das war nach Versammlungsende aufgenommen und das ist auch wirklich glaubhaft. Also ich nehme ihm das ab, aber wie gesagt, es kamen dann Dinge zum Tragen, die jetzt mit ein bisschen Abstand diesem Bild doch hier und das man transportieren wollte, das man erschaffen wollte, dann doch hier und da Risse mitgegeben hat. Vielleicht noch zu diesen Satzungsänderungsanträgen und den Wahlen, die es ja auch noch gab, vielleicht noch ein, zwei Worte verloren. Die neuen Vereinsbeiräte, die es jetzt gibt, die zwei. Wie hast du das aufgenommen vor dem Endgerät sozusagen?
Ich habe es mitbekommen. Muss aber sagen, viel mehr war es dann nicht. Ich glaube, es waren ja drei, die sich beworben haben und zwei wurden dann genommen. Habe mir dann im Nachhinein mal angeschaut, wer ist das? Irgendwie ein Gesicht kam mir auch ein bisschen bekannt vor, aber ich habe auch da nach Recherche nicht mehr ganz gewusst, woher. Vielleicht schon mal gesehen, weil er so ein bisschen aus der Ecke kommt, wo man sich mal rumgetrieben hat oder aus der ich auch komme. Vielleicht deswegen mal gesehen, deswegen ein Gesicht gewesen. Aber sonst, du hast ja so ein bisschen Steckbriefmäßig oder schreib mir mein Freundschaftsbuchmäßig so einen Steckbrief bekommen zu den Leuten, aber viel mehr gab es zu denen nicht. Deswegen konntest du auch nicht viel mehr dazu ein Bild machen. Ich könnte jetzt auch nicht direkt sagen, weshalb jetzt der eine nicht gewählt wurde und die anderen wurden gewählt. Ich glaube, das bestätigen, was sie können, werden sie dann jetzt, wenn sie eben da sind und da als präsenter sind.
Fand ich insgesamt aber auch sehr, sehr bezeichnend. Ja, ich meine, zum einen war die, sag ich mal, vor Ort Präsenz der Mitglieder relativ schwach im Peak, also in der Spitze waren es 1250 Mitglieder überhaupt nur, ja, und davon nicht mal, also natürlich nicht alle stimmberechtigt, waren natürlich auch Kinder dabei, aber auch diese ganze Thematik, Vereinsbeiräte beziehungsweise Bewerbungen für diese zwei Positionen. Es gab insgesamt, so meine Informationen stimmen 6, ja, davon waren eigentlich dann für 2 offene Posten, die es gab, jeweils 2 geplant, die in so eine Art Kopf-an-Kopf-Stichwahl gehen sollten. Davon hat einer noch abgesagt. Das heißt, der Michael Ludwig, der die Stelle jetzt für Wirtschaft und Gesellschaft besetzt zukünftig, der hatte gar keinen Gegenkandidaten. Na, den konnte man halt entweder wählen oder nicht. Ja, und auf der anderen Position für Mitglieder und Fans gab es immerhin ein Heads-up, dass dann der Herr aus Unterensingen gewonnen hat, der aus deiner Ecke kommt. So hast du es, glaube ich, gerade gemeint. Ne? Dann gab es noch Entscheidungen für das Thema Wahlausschuss. Ja? Es war ja gewünscht und geplant, eingebracht per Satzungsänderungsantrag von der Initiative um Michael Reichel, dass es zukünftig einen Wahlausschuss geben sollte. Dieser Satzungsantrag ging nicht durch. Und auch der, ebenfalls von der Initiative, zu einer Amtszeitbegrenzung ging nicht durch. Die Vereinsseite, unter anderem Vogt letzte Woche hier bei uns in der Sendung, respektive im großen Interview, hat das so oder hat so dagegen argumentiert, dass sie gesagt hat, eine Amtszeitbegrenzung würde ja schlussendlich auch für den Fall, dass mal jemand richtig Gutes da ist, eine Vorkehrung treffen. Das heißt, irgendwann könnte diese Person, Männlein, Weiblein, egal, wer immer, in welchem Gremium, dann nicht mehr weitermachen, obwohl es richtig gut passt. Das wäre ja auch nicht förderlich. Wie siehst du das?
Ich finde es schwierig, das Thema generell im Fußball für irgendwas irgendwie Begrenzungen reinzuschreiben oder auch fürs Präsidentenamt beim VfB, da gibt's ja, wenn man jetzt mal ganz, ganz böse ist, sowieso eine Art Begrenzung. Die letzten Präsidenten haben nicht sonderlich lange durchgehalten oder die meisten oder viele nicht ihre Amtszeit komplett durchlaufen. Also eine gewisse Begrenzung gibt's bei uns sowieso. Deswegen glaube ich, dass es nicht viel sich geändert hätte mit einer Begrenzung oder nicht. Ist natürlich positiv ausgelegt, dass man sagt, wir wollen nicht begrenzen, weil wenn wir einen haben, der so genial ist, dann wollen wir den nicht früher stoppen als notwendig. Aber wenn der so genial ist, dann würde er halt wiedergewählt werden. Deswegen sehe ich da eigentlich auch nicht viel Probleme in der Thematik. Und wie gesagt, eigentlich haben wir sowieso eine gefühlt selbst auferlegte Begrenzung aktuell in so Positionen. Und im Fußball eine Zeitbegrenzung zu geben, ist eh schwer. In unserem, ich will es gar nicht irgendwie negativ behaften, aber in unserem, in Anführungszeichen, schwierigen Umfeld sowieso immer wieder Probleme und Thema Abwahlantrag, dann ist auch so eine Amtslänge vielleicht mal hinfällig, wenn man eh sowas stellen kann, was ja möglicherweise auch mal durchgehen könnte. Deswegen, ob es die gibt oder nicht, finde ich, macht keinen Riesenunterschied.
Ja, kann man so sehen. Habe ich noch nicht so gesehen, aber kann man tatsächlich so sehen. Ja. Der war, die letzten drei Präsidenten waren es, glaube ich. Die gingen alle vorzeitig, ja, aus irgendwelchen Gründen. Nun denn, ich hatte vorhin schon die Zahl genannt, der in der Spitze anwesenden Mitglieder, das waren 1250. Jetzt hat der Verein bei dieser Veranstaltung einen Rekord kommuniziert, nämlich 85.000 Mitglieder hat er jetzt. Das ist eine ganz schöne Marke, die man da geknackt hat. Und man hat auch gesagt, man wolle in den nächsten Wochen und Monaten Programme starten, Mitgliedergewinnungsprogramme, um wenn möglich dann bald sechsstellig zu sein als VfB-Familie. Warum, Felix, kommen so wenig Leute zu so einer Mitgliederversammlung? Von 85.000, 1.250, das ist ganz schön wenig. Wenn ich das umlege auf, sag ich mal, die Bundesregierung oder eine Bundestagswahl, jetzt mal ganz plastisch dargestellt, das würde ungefähr bedeuten, dass 75.000 Bundesbürger ihre Stimme abgeben von 61 Millionen Wahlberechtigten. Ja, ein bisschen, ein paar Zerquetsche mehr. Die bleiben einfach zu Hause und nehmen ihr Wahlrecht nicht wahr. Das ist schon irre eigentlich, oder?
Ja, ich glaube, es ist, muss ich mich selbst wahrscheinlich auch voll mit reinnehmen in der Thematik, dass ich mich da auch nicht auf so eine Mitgliederversammlung setzen.
Bist du Mitglied?
Ich bin Mitglied, ja. Und war noch nie bei einer. Ich meine, gut, jetzt bin ich schon einen Tacken älter, aber ich konnte natürlich auch lange Zeit nicht, weil man eben auch ein gewisses Alter braucht und Wahlberechtigung braucht und so. Aber erstmal die Länge schreckt, glaube ich, viele ab, wenn man da sagt, da hockt man 8 Stunden an einem Sonntag. Gleichermaßen kann man auch da sagen, kannst ja früher gehen oder eben dann kommen, wenn du dann abstimmen willst. Und auf der anderen Seite geht es vielleicht echt vielen so wie mir auch, dass es eben in erster Linie um Sport geht. Und bei der Meinung bin ich auch, dass das Sportliche alles ein bisschen überblenden kann. Ich glaube, prompt nach einem 5-0 gegen Freiburg interessieren sich die wenigsten aktiv für einen Abwahlantrag gegen Klaus Vogt zum Beispiel, weil so als doofes Beispiel. Also die sportlichen Ergebnisse sind immer noch ganz oben angerichtet und die Vereinspolitik vielleicht ein bisschen niedriger. Und ich glaube, das setzt sich dann vielleicht der eine oder andere nicht freiwillig auf so einen Sonntagnachmittag 8 Stunden in eine Mitgliederversammlung, plus vielleicht eben auch die Entscheidungen. Ich glaube, wir hatten auch schon größere Beteiligung an Mitgliederversammlungen. Jetzt hatten wir eigentlich das eine große mit Klaus Vogt, was so die Headlines gemacht hat. Aber sonst gab es vielleicht auch schon noch bestimmendere Mitgliederversammlungen beim VfB Stuttgart. Plus, das ist auch ein Thema geworden, was bei Social Media ein bisschen aufgekocht wurde, weil es ist ja kein VfB-eigenes Problem. Ich glaube, beim HSV, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die auch genau haben, vielleicht sogar mehr als wir, da kamen bei der letzten Mitgliederversammlung auch irgendwie 600, 700 Leute, 800 Leute, die stimmberechtigt waren. Viele nutzen natürlich auch einfach die Mitgliedervorteile, die es da so gibt, wie Vorkaufsrecht für Karten und so weiter, und haben vielleicht einfach gar nicht grundsätzlich jemals im Kopf, zu einer Mitgliederversammlung zu gehen, um seine Position als Mitglied auszunutzen, sondern eben für andere Vorteile.
Das heißt, du bist ein klassischer Vertreter der anscheinend relativ großen Gruppe. Mir ist nur wichtig, wie die kicken. Der Rest ist eigentlich nicht ganz so auf meiner Agenda. Aber lass uns mal den Spieß umdrehen. Ich finde es gut, dass ich da mit dir jemand jetzt hier habe, der ja ein perfektes Beispiel vielleicht sogar abgibt. Was müsste denn der Verein machen, um dich von deiner Couch oder wo immer her aus dem Freibad bei dem Sonntag, bei dem Wetter, jetzt so abzuholen, dass du sagst, okay, da gehe ich hin. Das nehme ich wahr, das mache ich auch gerne. Ich brauche dafür keine Goodies, kein Bratwurst und kein Bier und kein Trikot und was weiß ich was, sondern ich mache das gerne und nehme meine Mitgliederrechte aktiv wahr. Was müsste passieren?
Schwierig. Also sowas wie Bonus brauche ich nicht. Also man darf gar ein bisschen an Preisen schrauben, finde ich, bei so Veranstaltungen. Thema Wasser und so Geschichten. Da wurde glaube ich auch ein bisschen dran geschraubt. Oder Essen generell. Gab es auch ein paar Berichte zu der ewig langen Sitzung, aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube, mich müssten die Tagespunkte komplett abholen und komplett mitreißen. Es müssen, glaube ich, Themen sein, die mich eben auch mitnehmen, mich wirklich catchen, damit ich da hingehe. Was dann irgendwann auch passieren könnte, wenn es wirklich um aktive Fanbelange geht, wo ich irgendwie aktiv eine Meinung habe oder aktiv eine andere Meinung habe und da abstimmen will. Das war jetzt zum Beispiel jetzt am Sonntag nicht so der Fall. Also mir war das nicht egal, was natürlich schon eine Wirkung hat, aber ich war jetzt nicht so tief in der Thematik drin, will ich einen Klaus Vogt abgewählt haben zum Beispiel, was so mit die größte Entscheidung war. Also es müsste, glaube ich, inhaltlich einfach mehr Sachen kommen, die mich persönlich einfach innerlich reizen, würde ich sagen.
Okay, als dieses klassische dröge Vereins politische ja, Aufgaben, Themengebiet, das da so rumkam. Ist interessant, stell mir allerdings es schwierig vor, jetzt aus Vereinssicht, was man da tun könnte. Ja, ich meine, sie lassen beispielsweise die Mannschaft auffahren, der Trainer kommt. Da gab es ein Interview mit Hoeneß, wenn man so möchte, Interview. Ja, aber ein paar Takte hat er eben gesagt, genauso der Waldi Anton, der Kapitän. Da wird schon ein gewisser Aufwand betrieben, auch generell. Ich meine, das ist halt auch so ein Thema, ja, das da vielleicht aber auch ganz gut anschließt. 500.000 und ein paar Zerquetsche haben die ausgegeben für die Nummer. Ja, ein Riesenaufwand betrieben. Theoretisch hätten mehrere tausend Personen, sogar fünfstellig, da kommen können. Platz wäre genug da gewesen. Sicherheit, Ordnung, Ordner, Catering, alles da gewesen. Vor der Gegengerade wurde aufgebaut. Diesmal, weil die Haupttribüne eben noch immer im zentralen Bereich im Umbau befindlich ist, da gar keine Leute hätte aufnehmen können. Das ist eine ganze Stange Geld. Auch abgestimmt wurde darüber, ob es zukünftig eine hybride oder volldigitale Versammlung geben kann. Der VfB hat mit der Satzungskommission eingebracht, dass quasi die Mitglieder da wie so eine Art Hürde darstellen sollen. Ja, hat das aktiv gemacht. Er hätte aufgrund der Gesetzgebung, die es gibt, sagen können, also das Präsidium hätte entscheiden können, wir machen das so. Ja, wir machen ab sofort hybrid, wir machen ab sofort voll digital. Ein Gesetz aus dem März diesen Jahres lässt das zu. Das ist pandemiebedingt, wurde das eingeführt. Ja, gibt ja auch andere Institutionen, die große Versammlungen durchführen müssen. Und eben in Anbetracht der Geschehnisse wurde dieses Gesetz eingeführt. Der VfB wollte das aber nicht machen, das Präsidium wollte das nicht machen, sondern sagt, es sollen zukünftig unsere Mitglieder entscheiden. Ja. Dieser Antrag ging nicht durch. Das heißt, Fallback, das heißt, Präsidium könnte jetzt sagen, wir wollen ab 24 eine hybride Versammlung durchführen, sodass mehr dieser 85.000 Mitglieder, die wir haben, die Gelegenheit haben, jetzt zu ihrem Stimmrecht zu kommen, das wahrzunehmen. Würdest du das machen? Würdest du sagen, okay, wenn hybrid angeboten wird, zukünftig, wäre das was, wo ich sage, ja, da sehe ich mich an diesem Sonntag, wann auch immer im Jahr der stattfindet?
Erleidet es macht natürlich ein bisschen leichter dann die Zugänglichkeit. Das war bei mir auch so ein Thema, hätte ich machen können, mache ich auch für die Heimspiele, aber war natürlich jetzt eigentlich auch an meinem Studienort ein bisschen entfernt von Stuttgart. Zum letzten Punkt muss ich auch sagen, ich glaube, der VfB kann da gar nicht viel aktiv machen. Es ist schon alles, was du schon angesprochen hast, alles in Ordnung. Ich glaube, es käme dann bei mir zum Beispiel, dass ich auf eine Mitgliederversammlung gehe, irgendwann einfach automatisch durch die Themen. Ich glaube, da kann der VfB selbst proaktiv gar nicht viel mehr machen, und vielleicht kommt es bei mir auch noch, wenn man dann älter wird, keine Ahnung, ob ich jetzt mit 23 vielleicht noch nicht das Interesse genug habe für Vereinspolitik oder das nicht so präsent ist, eben im Vergleich zum Sport zum Beispiel. Aber hybrid, ja, ist schwierig. Die Frage ist halt nach der Durchführbarkeit, in welcher Form sie das dann machen, wie dann Abstimmungen laufen, ob das alles dann, also scheint ja rechtlich zu funktionieren. Ich glaube, die Schritte wurden ja schon bewilligt. Deswegen grundsätzlich, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil vielleicht auch wieder eine bisschen kontroversere Meinung, weiß ich gar nicht. Aber wie du vorhin gesagt hast, jetzt sind wir irgendwie bei 1%, 1,25% der Mitglieder gewesen, die da auf der Versammlung zum Beispiel oder vielleicht sogar noch weniger Prozent dann über eine Abwahl von Präsidenten bestimmt haben. Und da ist dann die Frage von, ich sag mal, Repräsentativität auch ein bisschen schwierig, weil dann haben nicht, doof gesagt, die VfB-Mitglieder abgewählt, sondern eben 300 oder dann 600 von 80.000. Deswegen fände ich so einen Schritt in die Richtung mehr können mit abstimmen gar nicht verkehrt. Das ist so die große Frage der Umsetzung.
War für mich eines der spannendsten Themen oder Erkenntnisse, wenn man so möchte, auch wenn es nicht neu war, aber es wurde dir halt am Sonntag nochmal vor Augen geführt, sehr deutlich. Es braucht eigentlich nur eine Gruppe von 150, 200 richtig Entschlossenen, ja, um so einen riesigen Traditionsverein aka Öltanker mal so richtig in Schlingern zu bringen. Ja, das ist schon abgefahren. Ja, also wenn du bedenkst, würde dieser Anteil steigen der Leute, der Mitglieder, die von diesen 85.000, die ihre Rechte wahrnehmen, hätten die überhaupt keine Chance, weil mit 150, 200 Mann erreichst du halt nichts. Ja, aber solange diese generell stimmberechtigten Mitglieder vor Ort diese Zahl nur so gering ist, also knapp vierstellig, kannst du halt damit echt was anstellen. Ja, siehst du ja auch immer, wer das ist, ja, oder was heißt siehst du immer, ist höchstwahrscheinlich auch mit dem Grund, warum die Ultras immer so geschlossen auftreten bei solchen Veranstaltungen. Weil wenn die wissen, okay, wir bringen hier 100, unsere 150, 200 Leute und die stimmen alle in unserem Sinne, ja, vielleicht sogar vorher abgestimmt natürlich, was, wo wir wie unsere Stimme dafür hergeben, dann ist das definitiv ein Faktor. Dann sind das, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der Mathematiker, aber das sind jetzt 20% macht das ungefähr aus, oder? So was rum. Also es ist auf jeden Fall eine Kennzahl, die man bemerkt auf solchen Endergebnissen von den Abstimmungen dann.
Ja. Es war ja so ein bisschen zu erwarten, dass die Menge an Mitgliedern kommt, oder war da, oder war es überraschend, dass da so wenig kam? Also für mich nicht unbedingt. Ich habe auch schon mit so 1000 gerechnet, vielleicht mal 2000. Was war eigentlich so das Höchste, was es gab oder was du mitbekommen hast?
In der Zeit, in der ich den Job mache, waren es 14.000. Das war diese berühmte.
Die mit dem Wappen?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 2017. Die Abstimmung. Ich meine, Ausgliederung war das, glaube ich. Ich meine, die war, wo dann aber auch ja wirklich proaktiv mit hier, es gibt ein Trikot und tralala, also wo wirklich die Vereinsführung damals die Leute geködert hat, zu kommen, ne, und das hat funktioniert, ja, und, ja.
Ich glaube, die beim alten Wappen war ja auch recht voll oder recht gut besucht.
Ja, aber nicht in dieser Größenordnung, also fünfstellig
mal.
Naja. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, sag ich mal, das, was da an Fakten passiert ist, relativ gut abgehandelt. Anfangs dieses Blogs haben wir darüber gesprochen, wie sehr man bestrebt war, ein Bild zu erzeugen. Ein Bild der Geschlossenheit, ein Bild der Einigkeit. Und dieses Bild hat quasi in dem Moment, in dem die Mikrofone ausgeschalten waren, Risse bekommen. Naja, es gab einen Vorfall auf der Tribüne. Im Vorfeld ist zum einen eine Rede erstmal gehalten worden von André Bühler, in dem Fall, dem Vereinsbeiratsmitglied, der, sagen wir, das clever gemacht hat, nämlich von seinem Recht als Mitglied Gebrauch gemacht, dass man eben zu allen Tagesordnungspunkten etwas sagen kann. Also hat er eine Rede angemeldet. Mit dieser Rede wiederum hat er diese Initiative um Michael Reichel direkt adressiert. Und danach wurde die Versammlung beendet von Klaus Vogt, dem Versammlungsleiter, weil an diesem Redecounter kein Antrag mehr auf weitere Reden vorlag. Ja, das ist der Status quo gewesen. Diese Gruppe um Reichel wollte zwar noch einmal reden, kam aber wohl zu spät darunter. Dann Versammlungsende, wurde nicht mehr das Rad sozusagen zurückgedreht. So ungefähr ist das abgelaufen. Dann, wie gesagt, Veranstaltung komplett beendet. Auch wir waren schon auf dem Weg nach unten, um mit Wehrle, mit Vogt und wir hatten auch zwei, drei andere Gesprächspartner angefragt, zu sprechen. Das läuft dann so ab, du wirst von einem Pressevertreter, also einem Vertreter der Medienabteilung des Vereins abgeholt, dann laufst du an die Tribüne runter und so. Und dann war schon zu sehen, dass es da unten intensive Gespräche gab. Ja, so war der Eindruck von oben. Ja, und zwar zwischen Christian Riedmüller, der Gruppe um Reichel, und dem Rainer Wenninger, dem Vereinsbeiratsvorsitzenden, Leiter der Satzungskommission. Und da ging es wohl auch um diese Situation. Rede Bühler, Redeantrag, Reichelseite nicht mehr durchgegangen und so weiter und so fort. Und da soll, so bestätigen uns das mehrere Augen- und Ohrenzeugen, zum einen der Begriff Lusche gefallen sein, den Riedmüller benutzt hat, um weniger direkt zu adressieren. Und danach ist der Christian Riedmüller, der für die Finanzen zuständige, das Präsidiumsmitglied, ist abgezogen, hat noch quasi Hut im Brand hinterhergerufen, eine Schande für den VfB Stuttgart, also was da passiert sei, eben dieser Vorfall. Und danach ging man erstmal auseinander. Ich habe das ganze Thema aufgeschrieben, die Tage, ihr habt das vielleicht gelesen, dass eben dieser Disput, der da sich Bahn gebrochen hat, dann dieses Bild sehr stark beschädigt hat. Ja? Und während wir hier aufnehmen, quasi gerade vor 5 Minuten kam ein Statement vom Verein jetzt nochmal, weil die Frage, die ja seit wir darüber berichtet haben, jetzt offen im Raum stand, war, welche Konsequenzen hat das denn, ja, jetzt diese ganze Thematik, dass da zwei Gremienmitglieder in aller Öffentlichkeit quasi so aufeinander prallen. Ja? Ich lese das jetzt vor. Das ist vom Präsidenten höchstpersönlich. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn ich es einfach vorlese. Wir als Repräsentanten des Vereins haben den Auftrag, gemeinschaftlich zu kommunizieren, interne oder persönliche Befindlichkeiten beiseite zu legen und im Sinne des VfB zusammenzuarbeiten. Ich gehe davon aus und erwarte, dass dies alle verstanden haben. Zu einem guten Miteinander dürfen auch emotional geführte Gespräche gehören. Aber diese sollten immer und überall ohne persönliche Beleidigungen auskommen. Dies wird intern nochmal deutlich angesprochen werden. Größer als nötig sollte man das Thema dann öffentlich aber auch nicht machen. Wir brauchen endlich Ruhe. Samstag wartet ein schweres Auswärtsspiel in Mainz auf uns. So. Das ist der Kommentar, das Statement des Präsidenten. Damit bezieht er sich in seinem ersten Part erstmal auf, die so ein Stück weit, zumindest interpretiere ich es jetzt aktuell so, auf die Rede von Bjarne Friedrichsson, das ist einer Vertreter vom Kommando Kanzler. Der hat nämlich auf der Bühne auch sein Rederecht genutzt und hat die handelnden Personen zur Einigkeit aufgerufen und dazu ihre persönlichen Animositäten, ihr Ego hinten anzustellen, gemeinsam für die Sache, und die Sache ist der Club, zu agieren. Das Vertrauen, das man einst ausgesprochen habe durch die Wahl damals sei, also die Wahl des Präsidenten und des Präsidiums sei größtenteils verbraucht und man solle da jetzt doch bitte einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Das Erste, was sie machen, ist ein weiterer Schritt zurück. Ja. Also darauf hat er erstmal Bezug genommen und dann kann man ja auch deutlich rauslesen, es wird intern eine Aufarbeitung geben, das heißt, alle Personen müssen sozusagen zum Rapport, hat man früher gesagt, beim Bund, ja, da musst du also antanzen, da wird es jetzt Ansagen geben. Aber grundsätzlich scheint es darauf hinauszulaufen, dass es ein weiter so geben wird, oder also weiter so ist vielleicht falsch ausgedrückt, sondern eine weitere Zusammenarbeit. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Vereinssatzung des VfB Stuttgart für solche Fälle einen eigenen Paragraphen bereithält, ja. Nämlich einen Paragraph 8 heißt er, glaube ich, oder ist es, glaube ich. Da geht es um vereinsschädigendes Verhalten. Das heißt, Gremienmitgliedern oder Vereinsmitgliedern, egal ob das jetzt ein einfaches Mitglied ist oder ein Gremienmitglied, droht der Ausschluss aus dem Club, wenn grob vereinsschädigendes Verhalten vorliegt bzw. nachgewiesen wird. Jetzt ist der Begriff Lusche oder was auch immer, egal wie heftig dieser Disput war, glaube ich, nicht ausreichend dafür. Aber grundsätzlich gibt es in der Satzung einfach eine Regel, wenn solche Fälle publik werden. Und das wäre also das, sag ich mal, das Maximalszenario gewesen, was da jetzt hätte vielleicht passieren können. Wird nicht passieren, ist auch meiner Ansicht nach gut so. Wie siehst du das? Du hast ja vorhin schon gesagt, diese ganzen vereinspolitischen Themen, nicht so mein Fall, bin nicht tief drin. Ist auch vollkommen legitim. Wenn du jetzt aber aus deiner Warte raus, ne, jetzt mal Medienvertreter beiseite lassen, sondern einfach, ich bin Mitglied hier, ich verfolge das, ich lese im Nachgang dieser Veranstaltung Medienberichte und ich lese darüber. Welcher Eindruck entsteht bei dir?
Ich finde, da ist das Wort vereinschädigend sogar recht passend, eben vor allem im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung, weil die war, glaube ich, am Ende des Tages recht friedlich und recht harmonisch dann dadurch. Natürlich vielleicht manche nicht ihr Ergebnis bekommen, was sie wollten in den Abstimmungen, aber grundsätzlich sind, glaube ich, die meisten rausgegangen und gesagt, ja, war doch ein guter Tag, war lang, alles in Ordnung, passt, schönes Arena-Licht, passt doch alles. Und dann kommen direkt danach die ersten paar, ich sag mal, kryptischen Tweets von wegen, irgendwer hat irgendwen beleidigt und das geht ja wohl nicht. Die Aufklärung kam auch für mich quasi erst mit eurem oder mit deinem Artikel dann irgendwann, mit den Namen, um was es da geht. Und das ist halt einfach wirklich komplett nicht nötig. Erstmal diese Kryptik ist nicht nötig, weil das sowas natürlich sich direkt aufwühlt auf Social Media, vor allem Twitter oder X vorzuheben, ist auch klar. Das heißt, da kam schon mal Unruhe rein. Jetzt wenigstens ein bisschen Ruhe da, auch mit dem Statement von Vogt, was, glaube ich, auch mehr oder minder so zu erwarten war, so ein normales Statement halt ist, was man da abgeben kann in der Phase. Fände auch da Rücktritte oder Rausschmiss auch ein bisschen übertrieben. Du darfst auch mal aneinander reiben. Nur der Zeitpunkt ist halt komplett unnötig, dieser Zeitpunkt direkt nach da oder auf der MV noch, dann macht das von mir aus irgendwo bei dir im Haus oder bei dir eben auf der Arbeit in deinem Büro miteinander, ist alles in Ordnung, reibt euch auf, es kann ja auch mal Gutes daraus ergeben, aber so öffentlich, das ist denen, glaube ich, vielleicht in der Emotion nicht bewusst, aber grundsätzlich dürfte es denen bewusst sein, dass da ein gewisser Blick drauf ist, auch von den Mitgliedern noch, die es auch mitbekommen, die Pressevertreter bekommen es mit. Und dann da so eine Nummer abzuziehen öffentlich ist halt, das kommt einfach nicht gut und es ist einfach ein Bild, das du nicht mehr abgeben willst als VfB eigentlich.
Ja, ist schwierig, ja, ist vollkommen richtig. Also aber trotzdem schwierige Gemengelage. Ich meine, Emotionalität ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes und es passiert nun mal, dass manchmal irgendwo eine Hutschnur fatzt. Logisch, passiert mir auch. Ja. Es ist aber halt ein Unterschied, ob einer Privatperson eine Hutschnur platzt, ob eben einem Vertreter eines Gremiums in aller Öffentlichkeit sozusagen das passiert. Es ist einfach schwierig. Ich glaube, aber du hast ja gerade schon angesprochen, grundsätzlich ist man gut beraten, wenn man versucht, das Ganze jetzt auch nicht allzu hoch zu hängen. Ja, selbst der Rainer Wenninger, der offensichtlich direkt adressiert wurde im ersten Moment, hat auf Nachfrage uns das Statement abgegeben, ich möchte selber auch gar nicht allzu hoch hängen. Ja, der sieht es auch sportlich, der sagt, pass auf, ich bin Fußballer, kommt mal vor. Ja, aber selbst ich habe, also Ahnung, in all den Jahren als Fußballspieler hast du oft genug auf dem Platz oder in der Kabine, hat es mal kurz gefunkt, ja, und dann ist es.
Ja, auch fällt auch Schlimmeres als Lusche.
Ja, deutlich.
Wobei das Wort da, der Wort dort erstmal egal ist.
Ja, vollkommen, natürlich. Da fallen noch ganz andere Geschichten. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist mal dahingestellt, aber es passiert. Ja. Und solange man nachher sich in die Augen gucken kann, die Hand gibt und vielleicht noch ein Bierchen zusammen trinkt, ist alles in Ordnung. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Beste, was jetzt rund um diesen ganzen Vorfall passieren kann. Ja. Alles gut, sprecht miteinander, räumt es aus der Welt, fertig, Feierabend und dann versucht gemeinsam für die Sache, für den Club zu agieren, denn der ist größer als alles und dementsprechend auch größer als alle Einzelpersonen. Und wir tun es, glaube ich, auch gut daran, Ruhe einkehren zu lassen und gehen erstmal in die Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
So, da sind wir schlussendlich von der Vereinspolitik in die Akademie rüber geswitcht und sprechen kurz und knackig über die U21. Die hat das zweite Spiel in Folge verloren bei der SGV Freiberg, dem Sport- und Gesangsverein. Ja, und das eigentlich in einer Art und Weise, die auf so einem Level selten vorkommt. Man hat 1-0 geführt, hat eigentlich alles in der Tasche gehabt. In der letzten Viertelstunde ist man umgefallen, plötzlich machen die 3 Tore, verliert das Spiel. Jordan Meyers erstes Regionalliga-Tor, dadurch nicht ganz so groß zu feiern gewesen, logischerweise, wie vielleicht das irgendwie anders hätte sein können. Sie sind weiter Tabellenerste, die U21, der VfB 2. Und jetzt am Samstag kommt der FC 08 Homburg vorbei mit der ehemaligen VfB-Amateurlegende Danny Schwarz als Trainer. Und da wird es jetzt Zeit, nach 2 Niederlagen in Folge mal wieder an der ursprünglichen Erfolgsserie zur Saisonstart anzuknüpfen. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, seit ich da unten Dejan Gallien angefragt habe, den Goalgetter, ja, und man darauf verwiesen habe, dass er momentan lieber nicht sprechen möchte, um seinen Erfolgsserie nicht zu gefährden, gibt es die nicht mehr, diese Erfolgsserie, weil die letzten 2 Spiele hat er plötzlich nicht mehr getroffen. Wir wollen also erstmal kein Gespräch mit Dejan Gallien haben, ja, falls ihr da unten zuhört in der Akademie, lasst ihn lieber mal kicken und treffen am besten schon am Samstag gegen Homburg. Ihr könnt natürlich alle da hinkommen, euch das Spiel anschauen, wird im Stinsstadion stattfinden oder ihr schaut bei Leagues vorbei, abonniert dort das Monatsabo oder Jahresabo, das es glaube ich gibt und ihr könnt auch jedes Spiel einzeln im Stream euch anschauen für einen Fünfer. Lohnt sich, unterstützt die Jungs und dann gibt's hoffentlich auch 3 Punkte gegen Homburg. Die U19 war auf einem Belgien-Trip, der ist ganz erfolgreich verlaufen, aber sie sammeln sich jetzt schon wieder und haben das nächste Heimspiel vor der Brust auch am Samstag um 12 Uhr gegen den FC Augsburg in der U19-Bundesliga und das gibt euch also die Möglichkeit eines Dopplers. Ihr könnt erst die A-Jugend anschauen, die werden auf dem Einser spielen und dann die U21, die werden im Schlien spielen. Das ist doch ein schöner Samstagnachmittag bei Bratwurst und Bier und 2 ordentlichen Jugendfußballspielen. Bist du öfters mal bei der Jugend unterwegs, Felix?
Ach, muss ich zu meiner Schande zugeben, nee. Also ich war schon mal, aber nicht so häufig. Mit Freiberg hatten sie einen ganz, ganz netten Gegner da in der vergangenen Woche. Jetzt hätte ich auch letztes Jahr müsste es gewesen sein, auch Thema Leaks, mein Spiel mitkommentiert habe als Co-Kommentator von Freiberg gegen, ich weiß gar nicht, was es damals war, was es für ein Gegner war noch. Aber deswegen habe ich da auch so ein bisschen drauf geschaut auf das Spiel und war dann auch ein bisschen perplex, was da am Ende noch passiert ist. So ein bisschen cool gefunden, weil so ein bisschen Underdog und Freiberg schlägt den VfB 2 grundsätzlich, wegen ein bisschen Sympathie durch das Kommentieren. Natürlich für den VfB 2 schade, trotzdem weiter Erster, deswegen lohnt sich es eigentlich mal aktuell, weil da hat man natürlich auch einen Blick drauf, vor allem auf den Kader. Was könnte da so hochkommen? Was sind da für Spiele, die sich auch der Hoeneß mal hochnimmt in die erste Mannschaft? Jetzt, glaube ich, auch Cissé gespielt zum Beispiel als Linksverteidiger und so Geschichten in Testspielen. Wer könnte da hochkommen aus der 21? Also vielleicht eher der Kaderblick und Perspektivenblick als wirklich der Spieltagsblick auf die Mannschaft. Aber das läuft da schon doch echt gut an.
Das ist richtig und jetzt schauen wir mal, wie sich das weitergestaltet in diesen beiden Ligen. Wie gesagt, Tabellenführer in der Regionalliga und in der 19. Bundesliga ist man Tabellendritter. Da muss man natürlich auch nachlegen jetzt. Und auch nochmal Tabellenführer ist man in der U17. Bundesliga. War jetzt auch 2 Wochen Pause wegen Länderspielen und so weiter. Jetzt geht's weiter auch mit einem Heimspiel am Sonntag 14 Uhr. Der erste FSV Mainz kommt vorbei, für die Mannschaft von Jan Kirchhoff eine richtige Standortbestimmung, denn die Mainzer sind traditionell stark in der Jugendarbeit und werden auch dem VfB da ein Gegner sein, der dich einfach in allen Bereichen fordert. Bin sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht, denn das ist echt eine Standortbestimmung, Fingerzeig für die nächsten Wochen, die dann da kommen werden in der U17 Bundesliga. Wir kommen jetzt zur Hafenbahnstraße. Da steht nämlich der Saisonstart an, am Sonntag 15 Uhr gegen einen Gegner, der hier aus der Ecke kommt. Bitteschön.
VfB Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
Grüß Gott, Letzam. Was gibt's Neues aus der Hafenbahnstraße? Heute aus organisatorischen Gründen etwas kürzer. Kurz zum letzten Wochenende, da testete unsere erste Mannschaft gegen den ersten FC Heidenheim 1846. Zunächst sind sie ordentlich ins Spiel gekommen, ordentliche erste Halbzeit, haben es da aber verpasst, die Tore zu schießen, das Ergebnis höher zu schrauben. Zweite Halbzeit haben sie ein bisschen den Faden verloren, unglückliche Gegentreffer bekommen und sind deswegen nur mit 3-2 aus dem Spiel gegangen. Ist ein bisschen unglücklich, man war da nicht ganz so zufrieden. Gleichzeitig ist aber ein Warnschuss vor dem jetzt bevorstehenden Oberliga-Auftakt, der sicherlich kein Selbstläufer werden wird. Und man merkt auch da, man muss immer 100%. Aufgrund kleinerer Blessuren haben auch ein paar Spielerinnen gefehlt. Jetzt aber Fokus auf den nächsten Ligastart, nämlich am Sonntag, den 17.09. um 15 Uhr an der Hafenbahnstraße spielt der VfB gegen den VfL Herrenberg. Und da treffen wir auch auf ein paar alte Bekannte, nämlich die Kira Artmann und die Maxi Adler, die ja bis letzte Saison noch in Broten-Brungs-Brustring gespielt haben. Das wird also eine sehr, sehr spannende Sache. Also kommt mit an die Hafenbahnstraße, unterstützt unsere Mädels. Kommenden Sonntag, 17.09. 15 Uhr. Und das war's, wie gesagt, in der gebotenen Kürze von uns. Bis zur nächsten Woche. Ciao!
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
Felix, welcher Spruch kommt dir zuerst in den Sinn, wenn es um die Partie Mainz gegen Stuttgart geht?
Ich war sehr, sehr glücklich, als ich es im Sheet gelesen habe. Es war der erste Satz, den ich meine Google-Notizen reingeschrieben habe, mit den Mainz muss man nicht gewinnen, von unserem jetzt ja auch wieder festen Bestandteil beim VfB, Christian Gentner.
Richtig, der jetzige Leiter der Lizenzspielerabteilung hat diesen Spruch vor ein paar Jahren geprägt und der ist bis heute immer sofort parat, wird einem sofort aufs Brot geschmiert, beziehungsweise von den Fans, dem Club aufs Brot geschmiert, wenn dieses Spiel ansteht. Meinst du, er gilt noch diesen Samstag?
Ist schwierig. Letztes Jahr war der Satz vor allem interessant, weil eben vorletzter Spieltag und da musste was gehen, deswegen war der Spruch gerade da ein bisschen Brennstoff, wenn man den da noch so gesehen hätte. Dieses Jahr lief es ja bisher, die ersten Spiele. Ich finde Auswärtsspiele ganz generell, natürlich auch irgendwo clubabhängig, sind immer schwieriger als Heimspiele. Aber so wie es bei Mainz aktuell läuft, ich bin da eher die Garde nicht zu viel erwarten, um nicht enttäuscht zu werden. Also würde ich nicht sagen, ich gehe von einem Sieg in Mainz aus, aber ich sag mal, in Mainz muss man nicht verlieren. Ich würde es mal so vielleicht ummünzen. Also verlieren in Mainz muss diese Saison definitiv nicht sein nach dem Saisonstart.
Also ich halte die Mannschaft von Bo Svensson nicht mehr für so stark, wie sie das in letzter Saison war. Die haben an Substanz verloren. Ja, die haben nicht mehr diesen Biss, der sie eigentlich immer ausgezeichnet hat. Ja, die waren immer super leistungskonstant. Die waren nie die Überflieger, diese richtigen Bretter auf den Rasen gebrannt haben, so, aber doch eine Mannschaft, die ein sehr stabiles Level immer anzubieten wusste. Ich glaube, das sind sie nicht mehr. Auch mit Stach haben sie, finde ich, einen ihrer besten Leute verloren, der zu Hoffenheim ist, wenn nicht der Beste. Ja, also auch in Anbetracht der Form, in der sich der VfB Stuttgart präsentiert hat, das war jetzt auch im Training zu sehen, auch das Testspiel gegen St. Gallen, das ich letzte Woche live verfolgt habe. Klar, St. Gallen war indisponiert an diesem Tag, ja, wenn du dir 8 Stück fängst in einem Trainingsspiel, ja, 3-8 haben die schlussendlich verloren, dann sagt das nichts Gutes über dich. Aber es sagt halt auch eines, nämlich, dass der VfB Stuttgart richtig scharf war. Ja, das ist eben das, was man letzte Saison noch in der Saisonanalyse auch oft angemerkt hat und auch zu Recht angemerkt hat. Diese Leistungskonstanz, dieser Grip, dieses nicht nachlassen, ja, und auch ein Gegner, wenn er dir was anbietet, killen einfach. Das ist jetzt da. Auch in so einem Testspiel vom VfB. Das sind schon Anzeichen dafür, die mich dann irgendwo zu einem Urteil kommen lassen, mit dem Blick auf dieses Spiel, alles, also mindestens ein Punkt ist ja. Pflicht. Ist wirklich Pflicht.
Ja, ja. Das meine ich auch mit da nicht verlieren. Also ja. Wie gesagt, ich gehe da auch hin, bin da auch dabei in Mainz und denke mir, ey, hier ist was drin. Weil Mainz generell war eigentlich, jetzt kommt so ein bisschen mein Statistikteil mal hier, nicht aus der Röhre quasi, sondern live. Aber Mainz war eigentlich immer oder bis 2020 ein Ort, wo es schwer war. Da war der letzte Sieg 2005 in Mainz und dann eben dieser ewig lange Weg und jetzt aber zuletzt haben eine ordentliche Serie dort, ne? 2020 gewonnen, noch unter Corona-Beschränkungen mit irgendwie ein paar zerquetschten Zuschauern. Das 1-4 war es dann. Dann ein 0-0 und jetzt ist es auch wieder das 1-4. Also in Mainz läuft es auch aktuell echt ordentlich. Da haben sie sich auch echt deutlich verbessert. Und also in der Statistik von Auswärtsspielen in Mainz für den VfB. Mainz generell macht ja diesen Lauf auch so ein bisschen durch. Die hatten fast so ein bisschen ganz komische Voodoo-Magie oder was auch immer nach diesem Bayern-Sieg. Bayern zu Hause geschlagen letzte Saison. Ja. Spieltag, irgendwie kurz vor Schluss habe ich mir aufgeschrieben.
30 rum oder so, es war relativ
genau, 29:30. Ja. Und dann danach kein Spiel mehr gewonnen. Also alles verloren, nur halt noch Dortmund die Meisterschaft kaputt gemacht mit dem Punkt in Dortmund. Diese Saison auch wieder reingestartet mit einem Punkt. Ich glaube, es ist aktuell tatsächlich das Duell, ja genau, Platz 17 gegen Platz 3. Also das zieht sich bei Mainz auch so ein bisschen durch. Und das hast du ja schon angesprochen. Also Mainz war mal stabiler.
Ja, war mal stabiler und das gilt es jetzt natürlich auszunutzen. Ja, VfB macht gerade den Anschein, richtig gut drauf zu sein und da in dem Flow oder zu sein, beziehungsweise beginnend den aufzubauen, der dir hilft in solchen Fällen. Und man hat jetzt natürlich auch das Testspiel, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, gesehen, man hat aber auch im Training dieser Tage gesehen, dass da eigentlich alle richtig Bock haben, ja. Da fehlt auch nicht mehr viel, dass jetzt dann wirklich das Hauen und Stechen beginnt. Dahingehend, dass halt diese Dauerverletzungen oder Verletzten eigentlich bis auf Nate deutet sich's an, dass bald alle da sind. Wagnermann läuft zwar nur aktuell immer noch, aber wird in 2 Wochen, glaube ich, eine Alternative darstellen können. Undav ist weiter, der hat bei 80-90% trainiert, wird nur noch kaum raus. Und der könnte sein, dass der am Wochenende zum ersten Mal im Kader auftaucht. Ja, Sebastian Hoeneß wird am Donnerstag in der Pressekonferenz, das ist leider vor Ausstrahlung dieser Folge, aber eben weit nachdem wir sie aufgenommen haben, deswegen können wir es nicht mit reinnehmen, wird vielleicht schon diese Nachricht verkünden, dass Dennis Undav wieder eine Option ist. Ja, dann hat man den Laurin Ulrich, der so langsam aber sicher auch wieder voll im Mannschaftstraining ist. Das heißt, du hast jetzt die Situation, dass diese 28, 29 Jungs eigentlich alle da sind, ja, und Bock haben. Nur Jong, der fehlt durch diese Asien-Cup-Qualifikation jetzt ein paar Wochen. Ansonsten geht es da jetzt wirklich drum, wer will spielen, der muss es mir zeigen. Und das hast du jetzt auch bei diesem Testspiel gesehen, hat auch Sebastian Hoeneß nachher auch klar gesagt. Da gab es schon ein paar Jungs, die mir gezeigt haben heute, dass sie nicht gewillt sind, einfach so ihren Platz herzugeben. Ein Jamie Leveling, der bisher den Eindruck machte, noch nicht so wirklich hier angekommen zu sein, hat plötzlich 4 Torbeteiligungen in so einem Spiel. Ja, Lee Eckloff hat rasiert, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Chris Führig genau da weitergemacht, wo er in der Liga war, mit 2 Vorlagen in der ersten Halbzeit und. Also da wird es jetzt so langsam aber sicher, wird halt eine richtig hohe Trainingsqualität auch da sein. Das macht es dem Trainer einerseits schwer, andererseits will er ja genau das haben. Als Trainer willst du immer die Auswahl haben und willst auch irgendwo die Sicherheit. Im Endeffekt ist es eigentlich egal, für wen ich mich entscheide. Leistungslevel wird dadurch nicht leiden. Ja, sondern ich habe vielleicht dann eine andere Varianz oder kann einen taktischen Kniff anwenden, wo ich vorher keine Option dazu hatte. Und in diese Situation kommt Hoeneß jetzt. Das ist eigentlich sind gute Vorzeichen für die nächsten Wochen in der Liga bis zur nächsten Länderspielpause, die dann schon wieder im Oktober ansteht.
Ja. Wie steht da der Neuzugang Ruo? Hat er auch das erste Spiel gemacht im Testspiel? Wie weit ist der? Kann er schon irgendwem einen Stammplatz streitig machen oder ist das eher noch Bank?
Das glaube ich nicht, dass er das jetzt schon kann. Er wird auf der Bank sitzen. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Die ersten 60 Minuten hat auch eine entsprechende Einschätzung vom Trainer bekommen. Du siehst bei ihm halt, dass er eine gewisse Ruhe am Ball mitbringt, dass er ein sehr gutes Tackling hat, dass er gerne mal nach unten geht. Das hat er auch mal Mavropanos gerne gemacht, der mit starken Tackles immer aufwarten konnte. Das macht Ruo auch gerne. Andererseits muss man halt auch sehen, er geht, solange der VfB Stuttgart weiter mit einer Viererkette spielt, in direkte Konkurrenz zum Kapitän. Und den verdrängst du halt nicht so einfach, ja, egal wie gut du bist.
Und zu Recht auch nicht aktuell.
Natürlich, zu Recht auch nicht. Anton spielt überragend seit Wochen, Monaten einfach in Topform. Und du hast jetzt gemerkt, dass ihm diese Ansage, du bist jetzt nicht nur Vizekapitän, du bist jetzt unser Kapitän, nochmal einen Schub gegeben hat. Ja? Und andererseits kann ich mir halt vorstellen, dass Wagnermann da was verändern könnte. Wenn der wieder fit ist und an seine Form anknüpft, dann dürfte auch bald die Dreier-Fünfer-Kette wieder ein Thema werden. Das heißt, der VfB wieder mit Schienenspielern agieren. Und dann könnte links die Sosa-Rolle, die damalige, von Ito oder Mittelstädt ausgeführt werden. Und rechts eben Wagnermann, Kalle, Massimo auch. Das sind eigentlich 3, die diese Position spielen.
Gut, Kalle von Massimo bin ich vor allem überrascht, dass der so viele Einsatzzeiten bekommt. Hängt das mit Wagnermann zusammen vielleicht, dass man sagt, der Kaderplatz ist eben aktuell Massimo, oder ist der wirklich so stark zurückgekommen aus seiner Laie? Du bist halt näher dran.
Sowohl als auch. Also der war von Anfang an eigentlich abgeschrieben und hat dann aber im Training einfach überzeugt. Sieht seine Chance, trainiert gut, ja, schon mehrfach wirklich aufgefallen mit sehr guten Trainingseinheiten, hat natürlich auch gewissermaßen zugelegt, ist reifer geworden, körperlich weiterentwickelt, ja, ist nicht mehr der junge Robby, sondern es ist halt Roberto jetzt, ja, und das, dann kommt noch dazu, neuer Trainer, neue Chance, immer so, ja. Hoeneß hat ja von Anfang an gesagt gehabt, ich möchte mir erstmal ein Bild machen von allen, und da hat eben Massimo ihn positiv überzeugt. Ein Gil Diaz hat negativ überzeugt, wenn man so möchte, kann man ja nicht sagen. Aber hat dann eben, da war halt das Urteil in andere Richtung schnell gefällt und mittlerweile spielt er halt bei einem anderen Club. Ja, und das ist das Business, das ist legitim und ist einfach eine der positiven Geschichten in dieser Sommervorbereitungsphase, beziehungsweise in dieser Frühphase der Saison jetzt. Das ist Robby Massimo, ganz klar. Ja. Wenn wir schon bei Einzelspieler sind, Felix. Der Christian kommt an dieser Stelle einer Sendung immer mit dem Player to Watch um die Ecke. Hast du dir einen ausgesucht für die, also vom Gegner, von Mainz?
Ich habe einen ausgesucht und ich würde den langen Anlauf machen, also quasi mit Statistik reingehen, die er auch vorweist, aber die auch Mainz vielleicht mehr vorweist als der VfB, noch ganz kurz, weil es das Thema Physis, was wir auch vorhin schon kurz angesprochen hatten, das ist das, wo Mainz deutlich besser ist als der VfB aktuell, also alles, was spielerisch bei rumkommt, 11-2 Tore, auch viel effektiver der VfB da vorne, der Keeper hält deutlich mehr Bälle, ich glaube dreimal so viele Bälle wie Zentner hat Nübel gehalten bisher in der Saison, wenn man auf die Ebene schaut, auf die Clubebene schaut, aber Mainz ist eben physisch da. Das ist das Thema gewonnene Zweikämpfe. Da ist Mainz als Verein mit Abstand auf Platz 1. Mainz hat auch die meisten, also Füße sind Thema negativ, also hat die meisten Karten gesammelt bisher mit 10 Stück. Meiste Fouls am Gegner natürlich, dann auch logischerweise auch das mit Abstand, sind Platz 6 in der Laufdistanz, Platz 2 in den Sprints, Platz 1 in intensiven Läufen, Mainz 05. Und dann kommen wir gleich zu der VfB, der da halt unten im Abstiegskampf hängt, was die Statistiken angeht. Ja. Wenigste Fouls am Gegner der Liga, nur 3 Karten, wobei das vielleicht auch positiv auslegen kann. Relegationsplatz 16 in Laufdistanz, Relegationsplatz 16 in Sprints, Platz 15 intensive Läufe. Also darum wird es auch gehen am Samstag. Da kann Mainz ein Bein stellen. Deswegen habe ich mir da auch vielleicht nicht Laufleistung, aber das Thema Physis auf jeden Fall, Sepp Vandenberg rausgezogen. Fand ich bei Schalke auch schon, auch wenn er wenig Spiele hatte, ist so ein bisschen sein Thema mit Verletzungsproblemen. Glaube auch sogar bei Mainz schon quasi, bevor er kam, ein bisschen angeschlagen gewesen, aber bisher die Spiele gemacht. Die Mainz hatte in der Bundesliga und Pokal jung noch, noch 21 Jahre alt, 1,92 groß, U-Nationalspieler. War ihm auch wirklich besonders. Ich glaube, es gibt es auch oft in Holland wahrscheinlich generell, auch damals in De Ligt ja sehr, sehr früh auch Kapitän geworden bei Ajax, auch er mit 17 sein Debüt gefeiert in Holland. Zweite englische Liga gefühlt Stamm durchgespielt. Und wie gesagt, bei Schalke nur 9 Spiele, aber auch da schon ordentlich gewesen. Fünfter in der Liga an gewonnenen Zweikämpfen, die zweitmeisten gewonnenen Kopfballduelle. Und in der Kategorie, also Kopfballduelle, auch sogar in den Top 5 liegen, in dem Vergleich auf Platz 6 insgesamt. Ja. Gleichermaßen natürlich auch vielleicht was für quirlige VfB-Stürmer unserer Wahl quasi vorne im 16er. Die meisten Fouls am Gegner in der Liga. 9 Stück, die meisten Karten, 3 gelbe Karten gesammelt. Von dem her ein physischer Spieler, der aber vielleicht eben auch mal einen zu viel wegnieten könnte am Samstag.
Das dürfte gut zu Serhou Guirassy passen. Ne? Das wird ein lustiges Duell werden. Die haben miteinander zu tun am Wochenende. So denn Guirassy unverletzt aus Afrika zurückkommt. Der hat die Afrika Cup Qualifikation geschafft mit Guinea durch ein 2-2. Ist also klar, dass er nächstes Jahr im Januar 4 Wochen, 5 Wochen, vielleicht 6 nicht zur Verfügung steht. Was bitter ist, aber halt nicht zu ändern. Erstmal Glückwunsch, ja. Und auch Silas Katompa, der war auch unterwegs, hat für Kongo, Demokratische Republik Kongo, 11 Minuten gespielt und hat ebenfalls die Qualifikation erreicht. Ja. Also spätestens bis Januar sollte Dennis Undaf fit sein, weil da gibt's jede Menge zu tun. Ja.
Faber auch dafür so viel vorne eingekauft, weil das hatte auch so ein bisschen aus Fanperspektive das Gefühl, da kommt schon sehr viel offensiv, aber vielleicht mal da ein bisschen vorgesorgt.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass auch Fabian Wohlgemuth den internationalen Turnierkalender ganz gut kennt. Ja. Ja. Also das wäre ja hanebüchen, wenn das nicht eine Rolle spielen würde. Karim Onisivo. Karim Onisivo habe ich mir aufgeschrieben, weil Karim Onisivo ist so, finde ich, einer der Bundesliga-Stürmer, der eigentlich immer so unterm Radar fliegt. Der ist immer für 8, 9, 10 Buden gut in der Saison, ist erfahren, ist international erfahren, ist so das Paradebeispiel eines abgewichsten Fußballprofis. So, ja, also der kann dir sehr, sehr wehtun. Auch wenn er manchmal Spiele drin hat, wo er einfach komplett neben der Spur läuft und überhaupt kein Faktor ist, aber für Mainz seit Jahren eine Konstante da vorne drin. Gerade jetzt, wenn Ajorg ausfällt, Burkhardt ausfällt, ist es einfach der Go-To-Guy da vorne drin. Hat 2 von 3 Spielen gemacht, bisher in der Saison 1 wegen Grippe verpasst, letztes Spiel 90 Minuten. Das ist ein Spieler, auf den man immer aufpassen muss, der viel zwischen den Linien auch unterwegs ist, der so wegschwimmen will, um dann plötzlich da zu sein. Und das ist was, worauf die VfB-Abwehr um Anton und Zagadou gefasst sein muss. gerade Sagadu, der immer wieder mal auch für einen kleinen Wackler gut ist, sollte da auf Zack sein am Samstag, ja, wenn es gegen Mainz geht. Wir werden vor Ort sein, Kollege Gregor Preis und ich, wir fahren nach Rheinhessen, kann man das Spiel vor Ort für euch, ihr bekommt wie üblich alles, was ihr braucht rund um das Spiel, Eisekritik, Noten, Kommentar, Stimmen in der Mein VfB App. Und wenn ihr auf Instagram unterwegs seid und dort unseren Account folgt, dann bekommt ihr alles, was du, Felix, rund um ein Spiel so alles anbietest, ne?
Ja, ist auch immer eine beliebte Auswärtsfahrt. Mainz ist recht nah, bist schnell da. Ich glaube, letztes Jahr haben wir wieder 4.500 da. Die Blöcke daneben gibt's auch noch ein paar Restkarten. Freier Verkauf von Mainz, 4.500, 5.000 kommen vielleicht hin. Generell gute Stimmung gerade wegen der sportlichen Leistung plus 130 Jahre VfB. Ich erwarte mir da jetzt keine Choreo oder sowas, weil es auswärts, aber vielleicht kommt da ja noch was in den nächsten Wochen. Ich glaube, die Stimmung könnte schon sehr gut werden in Mainz.
Da kannst du dich, glaube ich, gegen Darmstadt Freitagabend Flutlicht sehr warm anziehen. Schön, also wenn es eine Choreo gibt, Dann wird das eigentlich ein perfekter Aufhänger sein, denn du hast Einzelspiel, Freitagabend, Flutlicht, ja. Heimspiel, dies, das, Ananas. Wenn ich jetzt bei irgendeiner dieser Ultragruppen aktiv wäre, dann würde ich dieses Spiel schon seit Saison, weit vor Saisonbeginn auf der Uhr haben, zu sagen, hey, da können wir mal richtig zeigen, was Sache ist, und würde mich wundern, wenn da was anderes passiert. Naja, gut. Das war die 256. Felix, hast dich gut geschlagen.
Danke, danke.
Darfst wiederkommen. Und an euch da draußen gilt wie üblich, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen, lasst uns eine Bewertung da, Sternchen, was auch immer euch auf dem Herzen ist. Das könnt ihr loswerden an die info@meinvfb.de. Da schreibt ihr uns an, da kommt ihr direkt in der Redaktion raus und es findet sich immer jemand, der euch antwortet. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Wochen, die da kommen. Jetzt geht die Saison eigentlich so richtig los. Für mich ist jetzt diese erste Länderspielpause. Wenn die rum ist, dann beginnt eigentlich die Saison so wirklich, auch wenn du schon 3 Spiele gespielt hast, ja, und ja, eine Tabelle so langsam auch schon leichte Form annimmt und so, ja, aber eigentlich ist immer erst dieser Mitte-September-Part der, wo ich sage, so jetzt geht's in die Vollen.
Man muss ja auch erst wieder reinkommen. Bei uns verlängerte Saison gewesen, stressige Saison, Relegation nach oben drauf. Da ist ein bisschen Pause auch gewollt, aber sobald dann irgendwann das Balingen-Spiel immer näher kam, wo sie schon gut, so langsam können sie wieder anfangen zu kicken. Und dann läuft's ja auch mal gut. So oft hast du dich fast in Länderspielpausen retten wollen. Letzte Saison erst am 10. Spieltag der erste Sieg. Jetzt läuft's halt gut, jetzt war die Länderspielpause eigentlich fast an einem Zeitpunkt, wo du keine Lust hast, eine Woche keinen Bundesliga-Fußball vom VfB zu sehen. Deswegen, so langsam wirst du echt warm.
Das sieht man mal, das ist der Unterschied zwischen den jungen Leuten und uns. Ich war ganz froh, mal eine Woche keinen zu sehen. Naja, gut, wir machen Knopf dran, sagen tschüss, bis nächste Woche, bleibt uns gewogen, ciao, ciao.
Podcast-Start. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.